Über drei volle Tage vom 29. Juni bis zum 1. Juli 2023 haben in Hallheim bei Salzburg die österreichischen Konsumdialoge zum Thema Textilien stattgefunden. In der heutigen Podcast-Folge kommen vier Personen zu Wort, die ich dort getroffen habe. Eine Gründerin der Konsumdialoge spricht über die Ziele dieser Veranstaltung, ein Lehrer darüber, wie die Modeschule Hallein Nachhaltigkeit in die Ausbildung integriert, die Geschäftsführerin eines Salzburger Betriebes erzählt von ihren fast ausschließlich in Österreich produzierten kompostierbaren T-Shirts und der Geschäftsführer des österreichischen Bundesverbandes für Schafe und Ziegen meint, wie cool das wäre, wenn in Zukunft in jedem österreichischen Kleiderschrank ein Stück aus heimischer Schafwolle zu finden wäre. Am Schluss der Folge gebe ich noch einen Ausblick auf eine Veranstaltung, die ich selbst organisiere. Ende November werden wir uns bei einem Zukunftsworkshop vertieft mit den Themen Schafwolle und Flachs bzw. Hanf entlang der Produktionskette beschäftigen. Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal Podcast von und mit Gabriele Brandhuber. Die Konsumdialoge wurden von der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommun veranstaltet, die vom jungen Ehepaar Veronika und Sebastian Born-Mehner ins Leben gerufen wurde. Das Programm gestaltete die Autorin und Aktivistin Nuno Kalla, die ja bei mir in der Podcast-Folge Nummer 17 zu Gast war, wo wir über guten Konsum gesprochen und die Konsumdialoge angekündigt haben. Dieses Jahr ging es bei den Konsumdialogen um das Thema Textilien, und zwar aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Es ging um Wege weg von Fast Fashion hin zu fairer und nachhaltiger Produktion im In- und Ausland. Es ging um den Second-Hand-Kleidungsmarkt und Möglichkeiten des Textilrecycling. Es ging um die Glaubwürdigkeit von Gütesiegeln und darum, was wir von der Politik brauchen, um die Chancen einer heimischen Textilwirtschaft zu erhöhen. Zum Gespräch und Austausch angereist waren einerseits die vielfältigen geladenen ExpertInnen von großen Textilfirmen und Modelabels, von Interessensverbänden, aus Ministerien und vor allem grüne PolitikerInnen sowie AktivistInnen aus Österreich, Chile und Bangladesch. Zusätzlich saßen im Publikum zahlreiche SchülerInnen sowie allgemein interessierte Personen aus Hallein und Umgebung. Neben den zentralen Podiumsdiskussionen fanden auch Workshops zum Thema Upcycling und Reparieren statt, eine Ausstellung von nachhaltigen Abschlusskollektionen der ModeschülerInnen und ein Kleidertauschmarkt im Turnsaal der Modeschule Hallein, die sich als Veranstaltungsort zur Verfügung stellte. Ich war an allen drei Tagen die ganze Zeit dort und habe mir alles angehört, weil ich klarerweise das Thema nachhaltigen Modekonsum insgesamt so spannend finde. Um einen kleinen Einblick in einige Bereiche zu geben, habe ich mehrere kurze Interviews aufgenommen. Los geht's mit einem Gespräch mit der Gründerin der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommun, Veronika Born-Mehner. Sie habe ich über die Rolle dieser Stiftung und ihre Aktivitäten in der Gesellschaft befragt. Und Veronika erzählt über eines der nächsten Ziele, die österreichische Regierung zur Unterstützung des Lieferkettengesetzes im EU-Parlament zu bewegen. Veronika, meine erste Frage, was ist denn eigentlich eine Bundesgemeinwohlstiftung? Was kann ich darunter verstehen?
Gemeinnützige Bundesstiftung, das bedeutet de facto nichts anderes als der Großteil der Stiftungen, die wir in Österreich haben, sind eigennützig. Das heißt, da profitiert eine private Person oder eine private Familie davon und da geht es de facto darum, dass Leute ihr Vermögen vergrößern wollen und Geld an der Steuer vorbeischleusen wollen. Mhm. Und wir sind genau das nicht. Wir sind eben eine gemeinnützige Stiftung. Das heißt, die Begünstigten von unserer Stiftung sind die Allgemeinheit und all das Kapital, das in der Stiftung drinnen steckt und alles, was die Stiftung tut, kommt der Allgemeinheit zugute und nicht uns. Mhm. Der gesetzlich korrekte Ausdruck dafür ist gemeinnützige Bundesstiftung. Es gibt davon in Österreich aber sehr, sehr wenige, weil das relativ kompliziert zu gründen ist. Ja. Und man sehr, sehr streng geprüft wird. Also wir wurden insgesamt ein Jahr lang von der Finanzprokuratur durchleuchtet. Mhm. Und das war relativ aufwendig. Aber dafür sind wir halt seit Tag 1 unserer Gründung gemeinnützig. Mhm. Und müssen nicht, so wie Vereine zum Beispiel oder andere Initiativen, erst einmal ein paar Jahre aktiv sein, um dann um die Gemeinnützigkeit anzusuchen.
Okay.
Und bei uns geht es im Endeffekt darum, dass wir eine Kapitalbasis stellen wollen, aber auch Projekte und Initiativen setzen wollen, die Debatten anstoßen, die der Allgemeinheit zugutekommen und die einen positiven Wandel in der Gesellschaft herbeiführen sollen. Wobei es vorwiegend darum geht, dass wir Ökologisches und Soziales zusammendenken und eben nicht gegeneinander ausspielen wollen. Das ist so der neue Ansatz bei uns, würde ich sagen.
Ja. Wie seht ihr denn eure Rolle? Also bei den Konsumdialogen hatte ich so das Gefühl, es ist Dinge anzustoßen, auch eine gewisse Vermittlerrolle vielleicht zwischen Politik und Zivilgesellschaft. Habe ich das richtig wahrgenommen oder wie siehst du eure Rolle in der Gesellschaft?
Ja, genau. Und zwar im Idealfall nicht nur zwischen Politik und Gesellschaft, sondern auch zwischen Zivilgesellschaft und Unternehmen. Also bei den Konsumdialogen geht es grundsätzlich immer darum, Akteurinnen miteinander in den Austausch zu bringen, die normalerweise nicht miteinander reden. Mhm. Also wir haben in Österreich ganz viele Veranstaltungen, aber meistens ist es halt so, dass die Leute eher unter sich bleiben. Also da gibt es die Sozialpartnerveranstaltungen, da gibt es die Veranstaltungen von der Wirtschaft, die von NGOs, wo dann vielleicht noch Politik ein bisschen dabei ist. Aber so die Kombination aus Konsumentinnen, Zivilgesellschaft, Schülerinnen, einfach interessierten, normalen Leuten, die vielleicht noch nicht einmal politisch irgendwie aktiv sind oder sich wenig mit dem Thema beschäftigt haben, bis zu Wirtschaftstreibenden über NGOs und halt auch Akteurinnen aus anderen Ländern, die ist so in Österreich bis jetzt noch nicht da. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Also ich glaube, dass das was ist, was wirklich sehr befruchtend wirkt und wo alle Beteiligten sehr, sehr viel mitnehmen können, weil man halt zwangsläufig auch mit Perspektiven konfrontiert wird, die man selber noch nicht hat. Und ich glaube aber, dass das wichtig ist, wenn man wirklich vorankommen will. Also wenn es wirklich darum geht, gemeinsam in der Gesellschaft was weiterzubringen, dann braucht man das, glaube ich, auch.
Ja, ich fand diesen Mix auch sehr spannend, den ihr da gehabt habt oder wen ihr eingeladen habt. Letztes Jahr habt ihr die ersten Konsumdialoge durchgeführt und die waren zum Thema Ernährung. Da ging es um Lebensmittel und dieses Jahr ging es ja um Textilien. Und da fand ich es sehr spannend, das war zum Beispiel von einem großen Sportbekleidungshersteller war jemand da, der so ein ganz typischer Wirtschafter ist und dann war jemand von Projektpartnern aus Bangladesch oder von einer EZA-Zusammenarbeit aus Bangladesch war da und auch eine Aktivistin aus Chile, die berichtet hat über die in der Atacama-Wüste abgelagerten Textilberge. Und das fand ich sehr spannend, so diese unterschiedlichen Bereiche. Es gab eben ganz viele sehr intensive Podiumsdiskussionen und auch teilweise Debatten, die so richtig ein bisschen hitzig geworden sind. Welche Ergebnisse erwartet ihr euch denn von der Veranstaltung, dass jetzt ganz viel Austausch passiert und wie geht das jetzt weiter mit diesen, wie geht das weiter?
Ja, das freut mich total, dass du das so erlebt hast. Also das war eben auch die Idee dahinter. Und weitergehen tut es damit, dass wir diese sehr, sehr angeregten Debatten jedenfalls weiterführen wollen. Also die Konsumdialoge sollen immer der Beginn von etwas sein und nicht das Ende. Und wir streben an, bei einer Podiumsdiskussion haben wir es ja geschafft, uns darauf zu einigen, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt. Zwischen Klimaschützerinnen und Aktivistinnen und Zivilgesellschaft und aber eben auch der Wirtschaft und der Industrie, aber eben auch der Politik und das ist das Lieferkettengesetz.
Ja.
Und was wir jetzt als nächstes planen, ist, dass wir schauen, dass wir diese Vernetzung da jedenfalls fortführen und in dieser breiten wie ungewöhnlichen Koalitionen dann halt auch wirklich zusammen fürs Lieferkettengesetz eintreten, weil es ist zwar ein Teil der Regierung dafür, aber noch nicht die ganze und da geht es jetzt ans Eingemachte und das wird in den nächsten Monaten wichtig sein, dass wir da neue Allianzen bilden und dementsprechend auch einen größeren Druck ausüben können. Weil ich sage es einmal so, wenn es immer nur die üblichen Verdächtigen sind und wenn es immer nur die gleichen NGOs sind, die immer das Gleiche fordern, dann hat das irgendwann einmal keine Wirkung mehr, weil wir es alle schon 100-mal gehört haben. Und wenn sich aber neue Allianzen bilden und wenn Unternehmen selbst von sich aus sagen, na, wir wollen das aber auch, obwohl es immer heißt, dass das angeblich wirtschaftsfeindlich wäre, dann versprechen wir uns dadurch halt eine größere Wirkung.
Ja, genau. Und in der gemeinnützigen Bundesstiftung habt ihr auch ein Volksbegehren Volksbegehren gestartet fürs Lieferkettengesetz, um einfach die österreichische Bundesregierung auch dazu zu bringen, dass die auch dafür stimmen im EU-Parlament, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Das Volksbegehren haben nicht wir gestartet. Wir waren es nicht, aber wir haben die Initiative fürs Lieferkettengesetz gegründet. Die
Initiative.
Ich glaube vor 2,5 Jahren oder so. Und haben im Zuge dieser Initiative über die letzten Jahre sehr, sehr viel gemacht. Am Anfang ging es einmal darum, das Lieferkettengesetz überhaupt bekannt zu machen. Weil das kannte damals eigentlich noch niemand, um das dann mal in die Medien zu bringen. Und das ist uns eigentlich relativ schnell, relativ gut gelungen. Dann ging es darum, vor allem politische Akteurinnen davon zu überzeugen. Da haben wir jetzt, ich sage mal so, in der progressiveren Reichshälfte schon alle zustimmend dabei, die wir haben wollten. Und jetzt geht es eben darum, von der anderen Hälfte der Regierung noch zu versuchen, die auch noch ins Boot zu holen und versuchen das jetzt eben, indem wir gezielt versuchen, eben auch Unternehmen dafür zu begeistern, dass das Lieferkettengesetz durchaus was ist, was jetzt zumindest der heimischen, lokalen Wirtschaft massiv entgegenspielt. Also die einzigen, die vom Lieferkettengesetz nicht profitieren, sind international agierende globale Konzerne. Nur die zahlen in Österreich weder Steuern noch bringen sie sonst eine besondere Wertschöpfung für Österreich mit. Also so gesehen, das können wir eigentlich verkraften, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, wunderbar. Genau, und über das Lieferkettengesetz gibt es auch eine eigene Podcast-Folge hier im Textilportal. Die kann man sich anhören, wenn man mehr über dieses Lieferkettengesetz wissen will.
Super. Wir haben außerdem auch ein Buch zu dem Thema Lieferkettengesetz geschrieben. Das heißt Konzerne an die Kette und ist vor 1,5 Jahren im Brandstätter Verlag erschienen.
Sehr gut, das werde ich. Werde ich auf jeden Fall verlinken, sehr schön. Danke. Gut, vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg mit euren Konsumdialogen.
Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein und schön, dass es dir gefallen hat.
Die Modeschule Hallein, in der die Konsumdialoge stattfanden, bietet eine reguläre 5-jährige Ausbildung mit Matura, also Abitur, in den Bereichen Mode und Hairstyling, Visagistik und Maskenbildnerei, sowie das 2-jährige Kolleg Modedesign. Ein Kolleg ist für all jene, die mit dem österreichischen Bildungssystem nicht so vertraut sind, eine 2- bis 3-jährige intensive Berufsausbildung, die man nach der Matura, also dem Abitur, absolvieren kann. Der Leiter der Abteilung Mode, Michael Sellinger, hat früher viele Jahre bei großen Modelabels in London und Mailand gearbeitet. Ihn habe ich dazu befragt, wie die Modeschule das Thema Nachhaltigkeit im Lehrplan des 2-jährigen Kollegs integriert. Ich habe jetzt bei mir den Herrn Michael Sellinger von der Modeschule Hallein. Und ich muss vorausschicken, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, Modeschule oder überhaupt der ganze Modebetrieb, da macht man 2 bis 4 Kollektionen im Jahr und es muss immer was Neues sein und es muss immer, also ich habe immer das Gefühl gehabt, diese Modeindustrie befeuert eigentlich das oft sich was kaufen, viel kaufen, immer wieder was Neues. Ja, das ist so das, was für mich die große Modeindustrie ausmacht. Jetzt haben Sie aber gestern gesagt, dass Sie hier in der Modeschule in Hallein auch ganz viel für Nachhaltigkeit tun. Wie vermitteln Sie denn Ihren Schülern und Schülerinnen Nachhaltigkeitsthemen? Was machen Sie da?
Also, ja, wir machen das jetzt seit 5 Jahren, das Kolleg, und wir haben das halt für uns selbst auch definieren müssen. Was ist denn Nachhaltigkeit und was gehört da alles dazu? Und wir haben das über den Produktlebenszyklus mal angefangen zu definieren. Also steht am Anfang die Materialauswahl. Und da versucht man halt schon ins Design mit einzubeziehen, was sind da die ökologischen oder die sozialen Auswirkungen meiner Materialauswahl. Klassisch herkömmliche Baumwolle und Biobaumwolle, was sind da die unterschiedlichen Auswirkungen. Aber auch neue Materialentwicklungen, Milchfaser oder solche Dinge, da schauen wir uns an, was da die Bilanz ist sozusagen, wenn ich diese Materialien nehme. aber läuft dann auch weiter zur Produktion, wo es ja sehr chemieintensive Prozesse gibt mit Färben und Bleichen zum Beispiel auch. Mhm. Und wir haben da jetzt in den letzten Jahren auch Konzepte oder Abschlusskollektionen zum Beispiel gehabt, wo man nur mit Pflanzen gefärbt hat.
Ah ja.
Und klar, das ist was, was jetzt nicht in der Masse oder in der Menge machbar ist, aber für kleine Kollektionen oder kleinere Labels ist das sicher auch was, ja, was machbar wäre. Oder auch in dem Bereich liegt zum Beispiel noch das Zero Waste Pattern Cutting, mhm, im Bereich der Produktion, wo wir auch verschiedene Projekte gemacht haben. Oder ist auch fix eigentlich Teil der Ausbildung ist zuerst im ersten Jahr und dann manche entscheiden sich dafür, das auch für die Abschlusskollektionen dann aufzunehmen.
Dieses Zero Waste Pattern Cutting.
Mhm. Genau, also sonst fällt ja in der Produktion schon beim Zuschnitt diese kleinen Teile zwischen den Schnittteilen weg und man, ja, hat 15%, die dann schon Abfall sind, bevor ich überhaupt zum Produkt komme. Also um das geht es da. Und das nächste ist dann, wie der Kunde die Kleidung verwendet.
Ja.
Auch da sehen wir das schon irgendwie als Teil des Designs, dass man das von Anfang an mitdenkt. Das erste Projekt im Kolleg, das heißt Tell Me a Story. Mhm. Und die Studenten müssen ein Material finden, über das sie eine spezielle Geschichte erzählen können, um damit beim Kunden halt so eine gewisse Bindung, mhm, zu diesem Kleidungsstück zu erzeugen. Mhm. Ich meine, das ist bei uns in der Ausbildung ein bisschen kreativer, als es in der Branche dann ist vielleicht und mit ein bisschen mehr Freiraum. Aber das ist halt genauso die Fragestellung in der Branche und alle Modelabels werden auch in nächster Zeit, glaube ich, versuchen, da ein bisschen mehr mitzugeben. Also die nachhaltig arbeiten, die wollen, ja, das sicherlich auch kommunizieren, oh, in, ja, Zukunft. Also solche Dinge schneiden wir da an, aber auch so Sachen wie multifunktionales Design, also ganz klassisch. Ich kann das Innenfutter aus einer Jacke rausnehmen, kann ich es im Winter und im Frühjahr tragen, mhm, und ein Teil ersetzt dann sozusagen zwei Teile, die ich mir kaufen müsste.
Ja.
Ja, und dann ein großer Punkt ist natürlich auch noch, was passiert denn, wenn es nicht mehr getragen wird, das Kleidungsstück. Mhm. Kann das Material recycelt werden, kann sich der Kreislauf schließen, kann es wieder zum Ausgangsmaterial werden. Oder auch Upcycling ist was, was in den letzten Jahren auch für Abschlusskollektionen zum Beispiel öfter aufgegriffen, mhm, worden ist. Und wir auch schöne Kollektionen haben, auch in diesem Jahr zum Beispiel.
Ja. Wie lange haben Sie gesagt, dauert das Kolleg?
2 Jahre.
2 Jahre. Das heißt, man könnte jetzt nach einer Matura, aber auch später, wenn man schon, mhm, also auch in meinem Alter,
genau,
könnte also ich auch immer noch einsteigen.
Wir haben auch eine relativ bunte Mischung. Ich meine, der Großteil ist schon, die haben halt vielleicht eine AS-Matura oder ja, eine Matura auf jeden Fall, wo sie noch keine Anknüpfungspunkte hatten mit Mode oder Design meistens. Und dann in den Bereich einsteigen. Also da sehen wir schon ein bisschen eine Lücke. Die Unis, oder die wo man Mode Design studieren kann, die, mhm, haben da relativ hohe Einstiegshürde, muss mit der Mappe kommen und muss schon, mhm, irgendwie Aufnahmeprüfung machen. Aber jemand, der jetzt aus einer AHS kommt mit Matura, der hat ja da eigentlich keine Chance, ja, da direkt reinzukommen. Und da wollen wir uns halt positionieren, dass man in diesen Modebereich einsteigen kann. Und manche studieren halt dann danach noch für ein Bachelor-Modedesign, die wollen sich da vertiefen, aber man kann halt auch schon zum Arbeiten anfangen. Man hat die Grundlagen in den meisten Bereichen, aber, mhm, muss halt dann dort im Berufsleben dann schon noch sich vertiefen und was dazulernen.
Wie immer, ja, weil, genau, ja, in der Ausbildung, wobei die Schülerinnen und Schüler lernen ja nähen, habe ich gesehen, da drüben gibt es, mhm, Räume mit wirklich, ja, Industrienähmaschinen,
genau,
auch.
Genau, es ist so, weiß nicht, 3 Säulen vielleicht, das eine ist diese Design, Nachhaltigkeit, das verschmilzt ziemlich, weil wir verbauen das, die Nachhaltigkeit schon in diesen Designprozess ein, dann gibt es das Handwerk, also ein, mhm, großer Teil der Stunden ist wirklich praktisch, weil das braucht dann immer mehr Zeit, um sich da einzufinden und, ja, das auch zu erlernen. Und dann gibt es noch die wirtschaftliche Komponente.
Oh ja, ganz wichtig.
Es gibt schon viele, die wollen auch vielleicht in die Selbstständigkeit gehen später und da brauchen wir das auch. Und wir versuchen das halt wirklich auch zu verknüpfen. Und es gibt schon so einen fast schulischen Stundenplan, das ist schon so abgebildet, aber es wird dort fächerübergreifend gearbeitet. Also im Entwurf mache ich mein Design für den Rock, dann nehme ich das mit in den Schnitt und mache den Schnitt dafür und dann nehme ich es mit in die Fertigung und praktische Arbeit und dann idealerweise überlege ich mir auch noch ein Marketingkonzept oder wirtschaftliches Konzept dazu.
Ja, verstehe.
Und man kann sich das immer so als Projektarbeit vorstellen eigentlich. Und man handelt sich so hoch. Also das erste Werkstück ist ein Rock und dann kommt die Bluse. Mhm. Und das steigert sich dann immer so und am Schluss steht halt diese Abschlusskollektion, in der man relativ frei ist, was die Themenwahl betrifft. Also man muss ein Nachhaltigkeitskonzept schon dazu erstellen, aber wo man sich da dann findet in dem Bereich, das ist offen.
Mhm. Wie ist das im Verhältnis zu zum Beispiel einer Schneiderlehre?
Naja, in der Schneiderlehre, da nähe ich und da arbeite ich praktisch jeden Tag. Mhm. Und das ist natürlich, wir haben 14 praktische Stunden in der Woche. Das ist natürlich wesentlich weniger, wie wenn ich 40 Stunden in der Woche praktisch arbeite. Yeah. Aber man kann mit einem Jahr Praxis danach die Meisterprüfung ablegen. Also da sind wir nicht so weit weg.
Ja.
Aber jetzt, mein anderer Vergleichswert ist natürlich immer jetzt ein Modedesign-Studium an einer Uni zum Beispiel. Mhm. Da sind wir wieder in einem Bereich, wo wir viel mehr praktischen Unterricht haben, wirklich mit einer Lehrperson. Mhm. Also da ist es sonst oft so, man hat so ein Studio und da kann ich hingehen und arbeiten, aber ich habe jetzt nicht die ganze Zeit eine Lehrperson, die mir wirklich zeigt, wie geht das. Also bei solchen Ausbildungen erheben wir uns schon ab, dass wir mehr praktisch arbeiten, mehr Handwerk drin haben. Mhm. Aber jetzt im Vergleich zu einer Lehre, natürlich, da können wir nicht ganz mitkommen mit diesen Stunden, die man da im praktischen Arbeiten
hat. Ja, und dann halt Berufsschule dazu hat. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich mich jetzt interessieren würde, hier dieses Kolleg zu absolvieren, dann schaue ich am besten auf die Webseite.
Genau.
Schau mal, was die Voraussetzungen sind, wann die Anmeldefrist ist.
Genau, also man könnte sich noch anmelden. Es läuft mit dem regulären Schuljahr, startet immer im September. Und es gibt, abgesehen von der Matura, eigentlich keine formellen Aufnahmekriterien.
Und wie ist der Andrang? Ist es leicht reinzukommen oder gibt es eine Warteliste oder zu viele, die sich bewerben drum?
Ja, das variiert von Jahr zu Jahr. Ich glaube, jetzt gibt es noch ein paar Plätze für September. Mhm. Aber es gibt immer eine Kapazitätsgrenze durch die Räume, also durch die Werkstätten an sich. Ja, es können maximal 12 in einer Werkstätte arbeiten, das hängt von den Nähmaschinen ab und den Arbeitsplätzen. Und natürlich ist da schon ein Limit, aber im Moment gibt es noch ein paar Plätze für den Herbst.
Sehr schön, dann herzlichen Dank.
Gerne.
Wenn du dich für dieses Kolleg Modedesign interessierst, findest du alle Informationen auf der Webseite modeschule-hallein.at. Im Zuge der Konsumdialoge hat auch die Verleihung des Vivienne-Preises stattgefunden. Das ist der erste österreichische Preis für ökologische Textilien, der von der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommun in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Klimaschutz ins Leben gerufen wurde. Dutzende Unternehmen haben ihre nachhaltigen Ideen und Produkte eingereicht, tausende Menschen haben sich am Voting beteiligt und 6 Projekte wurden schlussendlich bei der Preisverleihung prämiert. Eines davon ist das Label Lieber Wieder, der GWS. Das ist die Abkürzung für Geschützte Werkstätten Integrative Betriebe Salzburg GmbH. Die GWS ist Österreichs größter integrativer Betrieb. Sie bietet 480 Menschen mit und ohne Behinderungen einen Arbeitsplatz im Bundesland Salzburg. Eines der Produkte von Lieber Wieder ist ein Shirt, das mit minimalen Wegen hergestellt wird. Die Geschäftsführerin der GWS, Frau Astrid Lamprechter, hat sich zu einem Gespräch mit mir getroffen. Ich habe jetzt bei mir die Frau Astrid Lamprechter von Lieber Wieder. Das ist ein Label, das in Österreich T-Shirts und andere Kleidungsstücke herstellt. Ich habe das ganz super gefunden. Sie waren gestern in der Podiumsdiskussion und da haben Sie gesagt, Fast Fashion ist die Verwirrung von viel und gut. Das habe ich toll gefunden. Wollen Sie dazu ein bisschen mehr erzählen?
Ja, also ich denke, man muss es auch immer runterbrechen auf verständliche Zusammenhänge. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass wir gelernt haben, in dem System, in dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, dass viel gleichbedeutend mit gut ist. Also wenn wir zum Beispiel so Erfolgsstories hören von Menschen, dann hören wir, die haben irgendwo in einer Garage begonnen und plötzlich werden es dann Millionen und Milliarden an Computer, die verkauft werden, oder große Softwareunternehmen. Und das ist für uns Erfolg und das ist für uns gut. Ja. Das haben wir gelernt und das lernen wir auch unseren Kindern. Und in der Fashion tun wir das auch. Wenn wir mit vielen, vielen Plastiktüten rausgehen, Plastiksackerl, wo viel drinnen ist, dann ist das gut. Also wir sehen ständig Bilder von erfolgreichen Menschen oder von irgendwelchen in Filmen, was ist super, wenn wer shoppen geht, ja. wenn da möglichst der Chauffeur 10 Plastiksackerl mit sozusagen Beute rausträgt. Und ich glaube, das ist ein Lernmuster, das sich in uns verfestigt hat. Ja. Und in der Mode rächt sich es natürlich schrecklich. Und das, was sozusagen gelungen ist, unter Anführungszeichen, ist, dass wir das auch gesellschaftlichen Schichten ermöglicht haben, die eigentlich nicht Zugang zu viel hätten, nämlich über niedrige Preise und über billige Fashion. Mhm. Also wir ermöglichen mit bestimmten Marken, das Primark ist oder H&M und so, dass alle Menschen viel kaufen können.
Ja.
Verkaufen das ein bisschen als Demokratisierung, aber in Wirklichkeit erkaufen wir uns dieses viel über die Auslagerung von Verschmutzung und Ausbeutung und Leid und Schmerz einfach in andere Weltregionen.
Mhm. Das sind diese großen Firmen und Konzerne, die einfach sehr, sehr viel produzieren, auch Überproduktion haben. Vieles wird einfach weggeworfen. Sie machen das ja jetzt anders. Wie machen Sie das anders und warum?
Wir machen es anders. Es ist ein Unternehmen, die GWS gibt es seit 45 Jahren und also um die 2000er, das mit Nachhaltigkeit auch im Mainstream in der Wirtschaft begonnen hat, war für uns irgendwie auch klar, wir machen das sowieso. Mhm. Also wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen. Ich finde die Gemeinnützigkeit ein fantastisches Konzept für Unternehmen, ja. um aus diesem Kreislauf mehr und Gewinne und Gewinnmaximierung und mehr auszusteigen.
Ja. Mhm.
Möchte dafür auch Werbung machen. Und wir haben dann 2020 lieber wieder als Label auf den Markt gebracht, weil wir wollen immer versuchen, ein Angebot zu machen.
Mhm.
Also wir wollen den Konsumenten nicht moralisieren und belehren. Wir wollen ein Angebot machen.
Ja.
Und sagen, du kannst auch was anderes kaufen. Das lieber wieder T-Shirt ist ein T-Shirt, das aus Holzfaser entsteht.
Mhm.
Und zwar aus Buchenholz. Das ist beim Thema Holz und Textil auch immer wichtig.
Mhm,
vieles ja. ist aus Eukalyptus.
Oh ja.
Und wenn mit der Lenzinger AG sehr akribisch daran gearbeitet, eben heimische Hölzer für diese Faser zu verwenden. Wir haben keine Spinnerei in Österreich gefunden, tatsächlich.
Keine Spinnerei, die jetzt Holzfaser verarbeiten
nein,
kann?
Nein, die überhaupt Faser spinnt, damit sie dann gestrickt oder gewebt werden kann.
Ja, es gibt Wollspinnereien, aber das ist ein anderes Thema. Ja,
wir brauchen
eine Baumwollspinnerei genau. oder eine Leinenspinnerei, sowas.
Aber wir stricken und färben dann wieder in Österreich und worauf wir sehr stolz sind, wir nähen aus diesem Stoff dann in Salzburg mit Menschen mit und ohne Behinderung, das ist unsere Hauptaufgabe als integrativer Betrieb, nähen wir diese Textilien in Salzburg. Unsere Näherinnen kommen heute auch zur Preisverleihung, weil wir nominiert sind.
Ja.
Und was wir auch immer gerne machen, ist, wir laden Menschen ein und sagen, ihr könnt uns besuchen. Also bei uns kann man auch wirklich, also wir erzählen keine Storys und keine Marketinggeschichten.
Mhm.
Uns kann man besuchen, man kann die Näherei besuchen, man kann die Menschen wirklich kennenlernen.
Mhm.
Und wir versuchen, das Echte da auch zu transportieren. Und was uns wichtig ist, weil es heute auch um Müll natürlich und Abfall geht, das Lieber-Wieder-T-Shirt ist gesamthaft so konzipiert, dass man es kompostieren kann. Die Nähseide, die Labels, die eingenäht sind, die Farbe, die verwendet wird, kann ich es am Ende seiner Bestimmungsverwendung, kann ich es tatsächlich, muss ich es nicht wegwerfen, sondern kann ich es kompostieren.
Mhm. Sie haben gestern noch gesagt, Lohn statt Taschengeld, das habe ich einfach schön gefunden, ja? Dass eben die Menschen, die bei Ihnen arbeiten, nicht nur ein Taschengeld kriegen, weil es halt, sondern dass es tatsächlich ein Lohn ist für wertvolle Arbeit, die die Leute leisten.
Wir entlohnen nach Metall-Kollektivvertrag, das ist ein guter Kollektivvertrag, alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 530 an der Zahl. Und ob jemand eine Beeinträchtigung hat oder nicht, spielt arbeitsrechtlich keine Rolle.
Sehr schön. Ja. Was Sie auch gut gefunden haben, Sie haben gesagt, Sie bleiben in der Region, Sie wollen eben nicht so viel wachsen. Ja? Sie machen so viel, wie hier Nachfrage ist und es muss nicht immer riesengroß werden.
Das ist ja das Problem nachhaltiger Labels, finde ich. Also auch wenn man im Lebensmittelbereich schaut, wenn es gewisse Dimensionen erreicht, dann kann man seinen Prinzipien nicht mehr treu bleiben.
Mhm.
Und in unserem Fall heißt es, ich habe 20 Näherinnen, da kann ich ein bestimmtes Volumen an Textilien jetzt lieber wieder nähen und dann nicht mehr.
Mhm.
Und wenn ich es nicht mehr nähen kann, dann verlasse ich sozusagen die Kriterien von lieber wieder und dann muss ich es lassen.
Mhm.
Oder wie viel Buche wird geliefert im Jahr in die Lenzinger gehe, um die Faser zu machen.
Mhm.
Und mehr ist es einfach nicht.
Mhm.
Und wenn ich dann sage, na mehr, mehr, mehr,
mhm,
dann wird es anderes Holz, Holz von weit weg. Und dann verlasse ich einfach auch wieder diese Grundprinzipien. Und ich denke, wenn man diesen eigentlich althergebrachten natürlichen Grenzen des Wachstums und einer gewissen Qualität folgt, dann erledigt sich das Problem eigentlich von selber.
Mhm. Und wenn man eher in der Region bleibt, beziehungsweise lokal und dann eben nicht in andere Länder oder auf andere Kontinente exportieren muss, sondern...
Aber die sollen dort selber ihre regionalen Labels machen.
Die sollen dort selber ihre
regionalen... Also Überwieder hat die GWS das Ganze, ist halt ein Commitment zum deutschsprachigen Raum.
Mhm.
Und in dem Moment, wo ich das lieber wieder T-Shirt sagen wir, nach USA verkaufe, verliert seinen Lieber-Wieder-Charakter.
Mhm.
Dahinter stehen ja auch 15 Qualitätskriterien, die wir uns selber geben. Wir haben keine Gütesiegel, die wir anwenden. Und da gehört Entfernung auch dazu.
Mhm.
Und wenn ich es dann aber wohin verkaufe, wo die Entfernung nicht mehr stimmt, verliert es eigentlich seinen Anspruch, was es sein möchte.
Mhm.
Und insofern verkaufen wir es dann eben. Oder wir bieten es im Webshop an, aber wir verkaufen es nicht nach USA. Ja?
Ja.
Das ist dann, oder egal wohin. Sondern die sollen dort ihre regionalen Labels machen und ihre regionalen Stoffe verwenden. Und die können Baumwolle anbauen, wir nicht.
Mhm.
Und wir versuchen mal lieber wieder jetzt auch ein Textil aus Hanf und also mit Hanf und Flachs und Leinen zu arbeiten, weil es österreichische Materialien sind, die es auch wert sind, genauer hinzuschauen.
Sehr cool. Dann wünsche ich viel Glück oder viel Erfolg für die Preisverleihung. Schauen wir mal, ob das mit der Preisverleihung heute was wird.
Ja, eingereicht. Und
freue mich, dass ich sie gefunden habe.
Bei der Preisverleihung, die nach unserem Gespräch stattgefunden hat, haben wir dann festgestellt, dass Lieber Wieder sogar tatsächlich den ersten Platz des neu gegründeten Vivienne-Preises gewonnen hat. Noch einmal ganz herzliche Gratulation und danke für die langjährige Arbeit, die Sie schon gemacht haben, als der Begriff Nachhaltigkeit noch nicht in aller Munde war. Zu guter Letzt habe ich mich mit Roland Taferner unterhalten, dem Geschäftsführer des österreichischen Bundesverbandes für Schafe und Ziegen. Ihm geht es darum, die österreichische Schaf- und Ziegenwolle wieder aufzuwerten und mehr Möglichkeiten zu schaffen, dass diese Rohstoffe wieder in der Region verarbeitet werden können.
Ich habe jetzt da den Roland Taferner, der ist Geschäftsführer vom österreichischen Bundesverband für Schafe und Ziegen. Lieber Roland, in Österreich gibt es rund 400.000 Schafe, hast du gestern gesagt, und von denen werden rund 800 Tonnen Wolle im Jahr abgeschoren. Jetzt, wenn ich auf die Webseite schaue vom Bundeszuchtverband, da geht es ja hauptsächlich um Milch und um Fleisch von den und auch um Landschaftsschutz, wenn man von Ziegen und Schafen spricht. Aber es geht relativ wenig um die Wolle, zumindest wenn man auf die Webseite schaut. Wie schaut denn das aus bei euch als Züchter? Inwiefern legt ihr Wert auf die Wollqualität?
Ja, danke, Gabriele. Danke für die Einladung, dass wir uns da heute unterhalten dürfen. Für mich ist immer die Definition eines Schafbauerns oder Schafbäuerin immer die vier Arten oder beziehungsweise vier Standbeine, was man hat, wenn man Schaf häutet. Entweder ist es Fleisch, die Milch, die Landschaftspflege und auch die Wolle. Ich nehme es immer als Nebenprodukt, das Wort Abfallprodukt will ich gar nicht in den Mund nehmen, weil es ist ein Nebenprodukt, aber ein wirklich wertvolles Produkt, auf das man einfach wieder mehr Augenmerk legen sollte und muss. Und auf die Frage zurückgekommen, was machen wir in der Zucht? Grundsätzlich, wenn man jetzt von Züchten spricht, gibt es ja auch Kriterien, die einzuhalten sind. Da sind ja die Betriebe da mit einem Zuchtverband dabei und arbeiten zum Beispiel unter einem Zuchtprogramm in einer jeweiligen Rasse und versucht sozusagen diese Rasse in ihre positiven Eigenschaften weiterzuentwickeln. Nennen wir es jetzt einmal so.
Mhm.
Bei uns in der Wolle ist da vor allem Wolle ist bei allen Schafen ein Zuchtkriterium, also ist ein Merkmal und da wird extrem auch auf die Qualität der Wolle geschaut.
Mhm.
Und
Die Wollqualität geht ja, ich meine, das wird dann mit Mikron gemessen im Endeffekt. Das ist die Stärke von einer Wollfaser, die geht ja von ganz, ganz unglaublich fein, wie es bei diesen australischen oder neuseeländischen Merinoschafen ist, und dann bis hin zu eher grob oder fast stichelig, wie es beim Sackelschaf ist. Geht's, wie soll ich das jetzt sagen oder wie formuliere ich das jetzt am besten? Es gibt einen ganzen Haufen verschiedene Schafrassen und das ist ja auch ein unglaublicher genetischer Schatz eigentlich, den ihr als Züchter ja auch erhaltet. Das heißt, geht's dann bei der Zucht darum, die rassentypischen Eigenschaften zu erhalten? Verstehe ich das richtig? Ja?
Genau, das ist genau richtig formuliert. In der Zucht geht es wirklich um die rassentypischen Eigenschaften. Der erste Satz in dem Zuchtprogramm ist immer Erhaltung der rassentypischen Eigenschaften. Da steht immer drinnen. Und in unserem Fall, wir haben in Österreich betreuen 23 verschiedene Schafrassen. Also die werden wirklich züchterisch betreut über ganz Österreich, über verschiedene Verbände. Und genau da ist es eben drinnen. Und wie du schon gesagt hast, es wird meistens immer gemessen mit den Mikrometern der Dicke der Fasern oder der Haardicke, nehmen wir sonst, oder Wolldicke. Das tun wir uns natürlich schwer, wenn wir auf die Betriebe hinfahren und die Tiere anschauen, dass wir uns jetzt die Mühstärke anschauen von Wollhaar. Bei uns ist es so, wir haben drei Kriterien, die angeschaut werden in der Zucht und in der Beurteilung von den Schafe. Und versuchen da die drei Kriterien mit einzufließen lassen. Als erstes ist die Ausgeglichenheit. Das heißt, der Bewerter oder die Bewerterin, wenn sie zum Betrieb hinkommen, schauen sich die Schafe an und schauen sich die Ausgeglichenheit an. Das heißt, wie ausgeglichen ist die Wolle über das ganze Schaf? Also ich schaue mir das an, von vorn bis hinten ist es schön ausgeglichen, ist es durchgehender Einwollfließ, wenn man es jetzt so hernimmt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist ein Stapel. Das heißt, man kann sich das dann vorstellen, das ist der Stapel der Wolle. Das ist so ein Wort, so wie es lernen
müssen. Stapellänge,
Stapel. Oder? Stapellänge, genau. Man kann sich vorstellen, man nimmt zwei Handflächen her und macht so, teilt es die Wolle in zwei so Hälften.
Ja.
Und dann schaut man sich das an und schaut, ob diese Stapel aneinander schön einzeln dastehen und schön kompakt sind.
Ja.
Das heißt, nicht auseinanderfallen, also das ist der Stapel. Und dann noch das Vlies, das schaut man sich auch noch an. Das heißt, das ist das Unterhaar, das ist ganz unten an der Haut, sozusagen das Wolle, was herkommt, ob das ganz fein ist und auch gut ausgeprägt ist. Also das sind die drei Kriterien, was wir uns auch anschauen, von den verschiedenen Rassen, eben Ausgeglichenheit, Stapel und das Vlies.
Ja, jetzt, wie ist denn das Bewusstsein der Bauern für die Wollqualität? Gibt es das? Ist ein Bewusstsein da bei Bauern für die Wollqualität oder ist eben Wolle nur so, wie du sagst, ein Nebenprodukt? Oder, ja, genau.
Also im züchterischen Sinn bestimmt, also bei den Züchterinnen von Schafen ist es, weil die Wolle einfach einfließt im züchterischen Geschehen. Ja. Und wenn dann ein Bewerter oder Bewerterin am Betrieb hinkommt und bei der Wolle dann einen Abzug macht, weil ich nicht so gut, das merkt man nicht so gut abschneidet, dann ist das Tier im Gesamten schlecht, unter Anführungszeichen schlechter und nicht so gut geeignet für die weitere Zucht.
Verstehe.
Wenn man so als Muttertier oder als Vatertier. Mhm. Also im züchterischen Bereich hat das sehr, sehr große Wolle. Natürlich immer auch rassenabhängig. Also in einer Fleischrasse, wo die Fleischproduktion dominierender ist, nennen wir es jetzt einmal so, hat es einen untergeordneten Stellenwert, aber in einer anderen Rasse wie Jura ist ganz eine wichtige, die Wolle auch ganz wichtig, weil wir einfach schauen vom Juraschaf, genau, aber natürlich auch vom Merinerlandschaf, das wir genauso haben in Österreich, vielleicht in einer anderen Qualität und Ausprägung als in Übersee, aber wir haben trotzdem von bis Wollen, also von wirklich sehr, sehr feinen Wollen und sehr hochwertigen qualitativen Wollen, wo man jegliche Produkte herstellen kann, bis hin auch zu etwas gröberen Wollen, aber auch gröber heißt ja nicht immer gleich schlecht, sondern auch strapazierfähigeren Wollen.
Genau, strapazierfähiger und für andere Anwendungen als zum Beispiel irgendwelche weichste, flauschige Schals oder so, weil man kann ja auch Überkleidung machen oder Loden produzieren oder eben eine sehr, sehr robuste Wolle, auch für Socken, die halt dann nicht durchwetzen zum Beispiel. So, diese 800 Tonnen Wolle im Jahr, was passiert mit dieser Wolle?
Die wird gesammelt, also wir versuchen über ganz Österreich so Sammelstellen zu machen, wo die Betriebe dann hinkommen können und können ihre Wolle abgeben, da wird sie gepresst, gewogen und dann kriegt der Bauer sozusagen oder die Bäuerin eine Gutschrift dafür. Und zum Teil werden sie in kleinen Direktvermarktern beziehungsweise in kleinen Wollwaschanlagen in Österreich aufbereitet und gewaschen, also wirklich nur ein kleiner Teil. Und der Großteil wird meist in Belgien gewaschen, das ist eine große Wollwaschanlage, wo sie dann aufbereitet wird. Und im besten Fall kommt diese Wolle natürlich wieder zurück nach Österreich und wird weiterverarbeitet, aber es wird auch ein Großteil mit dem man auf dem Weltmarkt dann verkauft. Mhm. Und leider wird natürlich auch in Österreich viel Wolle importiert, wo man dann auch nicht weiß, ist sie aus Österreich oder nicht.
Ja, ja. Ich habe jetzt in den letzten Tagen den Eindruck bekommen, dass ihr durchaus Interesse daran habt, dass die österreichische Wolle wieder mehr in Österreich verarbeitet wird, veredelt wird oder zu Produkten weiterverarbeitet wird und auch wirklich in Österreich bleibt. Was braucht es dazu? Dass ihr das vorantreiben könnt, dieses Projekt?
Definitiv, das kann ich nur unterstreichen, weil desto mehr Wertschöpfung und Wertschätzung aus den Produkten rauskommt, das landet auch wieder beim Bauern und bei der Bäuerin draußen, dass sie auch wieder motiviert sind, weiterzumachen und die Betriebe weiterzuführen. Was braucht es dafür? Erstens braucht man wirklich die Rahmenbedingungen. Okay, vielleicht muss man da europäisch denken und nicht nur österreichisch, dass man sagt, okay, ein Teil davon wird vielleicht in Europa aufbereitet, aber man muss da schauen, dass diese Wolle dann einfach wieder zurückkommt und vielleicht bei uns dann weiterverarbeitet werden könnte oder kann und sollte. Sei es jetzt Spinnereien, Aufbereitung, dass man das Produkt des Wollknäuels oder den Wollfaden dann in Österreich zumindest hat und dann das weiterverarbeitet. Und dann aber das Bewusstsein vor allem beim Konsumenten und bei der Konsumentin schafft, dass man okay, schauen wir, dass wir Wollprodukte zu Hause im Kleiderschrank haben. Mhm. Und ein Ziel wäre natürlich, wenn jeder Österreicher und jede Österreicherin einen Wollpulli daheim im Schrank hätte, der aus Österreich und von österreichischen Schafwolle stammt, wäre das ein richtig großes Ziel für die nächsten Sommer, Monate und Jahre.
Das finde ich eine sehr schöne Vision. Danke für das Gespräch. Ich wünsche alles Gute für die weiteren Projekte.
Danke, ebenso. Dankeschön.
Wenn du mehr über die in Österreich gezüchteten Ziegen- und Schafrassen erfahren willst, wirst du auf der Webseite des Österreichischen Bundesverbandes für Schafe und Ziegen fündig unter www.oebsz.at/rassen. Den Link gebe ich natürlich in die Shownotes. Soweit ein paar Einblicke in die Themen der Konsumdialoge 2023 zum Thema Textilien. Auf der Webseite der Konsumdialoge gibt es eine bereits eine Dokumentation vom letzten Jahr, wo es um das Thema Lebensmittel ging, mit 5 ausführlichen, sehr hörenswerten Podcast-Folgen. Auch die diesjährige Veranstaltung soll mit Podcast-Folgen dokumentiert werden. Es lohnt sich also, von Zeit zu Zeit einen Blick auf die Webseite der Konsumdialoge zu werfen. Zum Abschluss dieser Folge habe ich noch einen Veranstaltungshinweis für dich, der mir sehr am Herzen liegt. Und zwar organisiere ich einen Zukunftsworkshop regionale Textilproduktion. Der wird stattfinden am Freitag, den 24. November 2023 im Stift St. Lamprecht in der Obersteiermark. An dem fraglichen Wochenende veranstaltet nämlich meine liebe Freundin Sabine Keinz von der Schule des Alten Handwerks einen Kongress mit Handarbeitskursen und Vorträgen. In diesem Rahmen organisiere ich den Zukunftsworkshop und eine Podiumsdiskussion. Die TeilnehmerInnen des Zukunftsworkshops Lokale Textilproduktion werden sich einen Tag lang intensiv und ganz konkret über die vorhandenen und fehlenden Ressourcen entlang der textilen Produktionskette in Österreich austauschen und Zukunftsvisionen spinnen. Dazu werden wir in 2 Arbeitsgruppen parallel arbeiten, eine zu Schafwolle und eine zu Leinen und Hanf. Am Ende des Tages werden wir die Ergebnisse der Arbeitsgruppen in einer Podiumsdiskussion präsentieren und besprechen. Wer kann an dem Zukunftsworkshop teilnehmen? Ich möchte Leute zusammenbringen, die in der österreichischen Textilproduktion arbeiten. Das heißt, die Veranstaltung richtet sich an LandwirtInnen genauso wie an textile DienstleisterInnen entlang der Produktionskette. Wollwäschereien und Aufbereiter von Hanf sowie Leinenfasern, Spinnereien, Webereien, Strickereien, Druckereien und Ausrüster, Nähereien und nachhaltige Modelabels. Die Veranstaltung richtet sich an Menschen, die Einblicke in die Erfahrungen und Herausforderungen aller anderen Beteiligten bekommen möchten und die gemeinsam an einer Zukunftsvision sowie möglichen Wegen in diese Zukunft arbeiten wollen. Die Anmeldung zu den 2 Arbeitsgruppen des Zukunftsworkshops ist ab sofort möglich. Alle Informationen hierzu findest du auf meiner Webseite textilportal.net/Zukunftsworkshop2023. Auch diesen Link gebe ich natürlich in die Shownotes. Informationen zu Anreise und Unterkünften findest du auf der Webseite schule-des-handwerks.at, wo du auch das umfassende Kurs- und Vortragsprogramm vom Kongress des Alten Handwerks findest, der Ende November von Freitag bis Sonntag geht. Einige Handarbeitskurse sind bereits ausgebucht. So, und jetzt bin ich gespannt auf deine Anregungen und Fragen. schenk mir doch einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast024. Wenn du dort bist, dann abonniere gerne auch meinen Newsletter, genannt die Textilpost. Dann wirst du von neuen Podcast-Folgen, von kommenden textilen Veranstaltungen und von neu am Textilportal eingetragenen Betrieben regelmäßig informiert. Wenn du möchtest, kannst du mir auch ein bisschen Geld in den Hut werfen. Jeder finanzielle Beitrag hilft, dass ich dich weiterhin mit wertvollen Informationen und tollen Geschichten versorgen kann. Den Link zur Spendenseite findest du unter textilportal.net/spenden oder in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.